Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus und deine ganzheitliche Hormonbalance. Mein Name ist Sandra Langschwert, ich bin Zyklusmentorin und TCM-Ernährungsberaterin. Liebe ZuhörerInnen, was war denn dein letzter mikrofeministischer Akt? Vielleicht denkst du jetzt dran, wie du gestern nicht über den frauenfeindlichen Witz des Arbeitskollegen gelacht hast oder in der Burschenabteilung die kurze Hose für deine Tochter gekauft hast oder die Tante Mitzi bei der letzten Familienfeier den Wind aus den Segeln genommen hast, als sie schon wieder gefragt hat, na, wann ist es denn soweit bei euch? Oder die andere Alternative ist, du fragst sie gerade, was ist Mikrofeminismus? Und genau zu diesem Thema habe ich heute eine Gästin, weil sie darüber ein Buch geschrieben hat. Herzlich willkommen, Evelyn Höllregel-Zeigner.
Hallo, danke für die Einladung.
Grüß dich. Ich muss gestehen, ich bin halt ein bisschen nervöser als sonst bei einer Podcastaufnahme, weil ich nicht nur dich vor mir sitzen habe als Autorin und Journalistin, sondern als meine persönliche Feministin des Vertrauens. Ich habe
Oh.
jetzt dein Buch, The Daily Feminist, kann ich von Herzen empfehlen. Ich glaube schon fast zum zweiten Mal durch. Und bin einfach ein riesiger Fan von deiner Arbeit, weil man so viel lernen kann, man so viel, sie ärgert teilweise, wenn man das
Ja.
liest, was du schreibst. Und deswegen meine Frage an dich ganz am Anfang der Folge, was ist denn dieser Mikrofeminismus?
Also unter Mikrofeminismus versteht man eine Art des Feminismus und zwar im Alltag, weil Mikro bedeutet nicht klein, sondern es ist in der Mikroebene verortet. Unsere Gesellschaft besteht, in der Soziologie erklärt man, dass die Gesellschaft aus drei verschiedenen Ebenen besteht. Wir haben die Makro, die Meso und eben die Mikroebene. Und in der Mikroebene spielt sich unser ganzer Alltag ab. Und da haben wir als Individuen halt auch die größte Wirkungsmacht. Da können wir Einfluss nehmen, da können wir Entscheidungen treffen. Und genau da können wir auch feministische Aktionen setzen und genau, und dann beobachten, wie sich dann die Wirkung auch entfaltet.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du das Buch geschrieben hast? Also was war denn da der Anlass dazu? Weil ich finde das einen unfassbar guten so Handtaschenratgeber, den man zwischendurch in der U-Bahn jederzeit mal aufblättern kann. Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich ganz unromantisch, muss ich sagen. Ich hab angefangen, über Mikrofeminismus auf Instagram zu schreiben. Und meine Lektorin hat dann gesagt: Komm, dann machen wir ein Buch draus. Und am Anfang, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ja ein bisschen, also ich finde mega gut, dass es eben so ein niederschwelliger Feminismus ist. Aber ich weiß halt auch, dass es vor allem am Anfang, wo dieser Begriff aufgetaucht ist, dass es innerhalb der feministischen Bubble eine Kontroverse war, Feminismus mit Mikro zu verbinden. Deshalb auch ganz arg die Betonung, das hat nichts mit kleinem Feminismus zu tun. Es ist wirklich nur eine Verortung auf Mikroebene. Und im Gegenteil, es gibt uns ja irgendwo auch das Gefühl, dass wir etwas tun können, was ich halt unfassbar wichtig finde, weil oft denkt man sich, vor allem wenn man Care-Arbeit auch noch hat, ich habe keine Energie, auf die Demo zu gehen, ich habe keine Energie für noch eine Petition, ich habe keine Energie, aber so Dinge im Alltag können wir machen und das ermächtigt uns auch irgendwo und das finde ich schön. Deshalb, ja, so ist das Buch entstanden, auch vom Gedanken heraus, okay, es ist okay. Auch oder es ist absolut notwendig eigentlich, nicht nur okay, Feminismus niederschwellig ja, zu gestalten und zu denken auch.
Voll, und ich glaube, du löst mit dem Buch oder mit dem, was du auf Insta teilst, diese Ausrede auf, ich kann alleine ja nichts bewirken. Was soll ich denn
Absolut,
schon tun? Ja.
absolut. Und genau darum geht es, weil ich glaube, dass wir als in unserem, eben wie gesagt, in unserem kleinen Kosmos einen riesengroßen Impact haben können. Vor allem, ich denke auch viel an mich mit meinen Kindern oder auch innerhalb meiner Beziehung, in meinem Freundeskreis. Und das zieht ja dann auch Kreise. Ja? Das ist ja, da haben wir Möglichkeiten, eben so Gedankenanstöße zu setzen. Und das ist schön, ja.
Es ist schön und ich finde es dann meistens auch das wo man sich dann relativ schnell mal auf die Schulter klopfen kann, und wo man sieht, ah, das habe ich heute gemacht, wie zum Beispiel, und du bringst es ja auch öfter mal auf Insta, dass man sich anschaut, was ist Burschen- und Mädelskleidung, du jetzt als Mama, und ich bespreche das mit meinen Freundinnen, die auch Mama sind, so, so oft, da geht es um Farben, da geht es um Schnitte, und also das gibt ja so viele unterschiedliche Ebenen im Alltag, wo man hinschauen kann. Und ich finde, durch diesen mikrofeministischen Ansatz tue ich mir auch leichter zu sagen, ich bin Feministin, weil, wie gesagt, ich bin halt nicht die, die jede Woche auf der Straße steht und dann, weiß ich nicht, auf Insta, keine Ahnung, was für Kommentare oder Haltungen rausposaunt, sondern ich finde es manchmal eh schon eine große Herausforderung, wenn Freundesgruppen oder die Freunde von meinem Partner da sind und irgendwelche misogynen Aussagen tätigen, da dagegen zu halten. Das ist, also das braucht schon viel Mut und viel, viel Stärke, aber das ist echt ein schönes Gefühl, wenn man das dann einfach einmal schaffen kann. Also wenn es so Kleinigkeiten gibt, wo man sich denkt, ha, das habe ich jetzt gemacht und heute mal was Gutes getan in der Hinsicht für Gleichberechtigung.
Total.
Eine Frage
Und
vielleicht,
das, ja,
Entschuldige.
nein, weil du das sagst mit auch im Freundeskreis von Partner und so weiter. Ich finde das auch ganz spannend, weil man muss, das ist auch eine ganz andere Form des Mutes, in der in solchen Situationen einfach die Person zu sein, die dann aber vielleicht nachher auch als die Spaßbefreite
Ja.
dasteht. Und ich finde, das ist unfassbar mutig und wichtig, dass man da auch dagegen hält.
Voll. Und also ja, mutig, es ist natürlich auch anstrengend irgendwo, weil manche, gerade in der Familie, hat man manchmal das Gefühl, die kann man nicht bekehren. Das geht sie irgendwie nicht aus. Hast du da, na, anders gefragt, was ich vorher wissen wollte, wie definierst denn du Feminismus für dich? Warst du immer schon, hast du immer schon die Fahne getragen, ich bin Feministin, oder war das nicht so von vornherein?
Also ich muss sagen, jetzt rückblickend, ja, auf alle Fälle.
Ja.
Auf alle Fälle war ich immer schon Feministin, aber ich glaube, erst durch die Mutterschaft habe ich gemerkt, an wie vielen Stellschrauben man noch drehen muss oder wir noch drehen müssen, um Gleichberechtigung zu erreichen. Weil davor, sage ich mal, lebt man in einer Welt, in der man ja eigentlich so alles darf. Ja? Wir dürfen studieren, natürlich, wir dürfen Auto fahren, wir dürfen. Also so augenscheinlich sind wir halt völlig gleichberechtigt. Ja? Und dann werden wir aber Mütter und merken, okay, Moment, die Gesellschaft hat für uns andere Pläne als Frauen, ja, wir werden auch sprachlich markiert. Wenn wir Mütter werden. Wir
Ja.
werden ganz anders beobachtet als Väter, ganz anders bewertet. Wir unterliegen einer krassen Doppelmoral. Und wenn man dann eben ein bisschen beobachtet, dann merkt man, dass aber schon vor der Mutterschaft noch ganz viele Sachen nicht eben ganz gleich sind und nicht ganz fair. Und deshalb glaube ich schon, ich war immer schon Feministin und habe es mir davor auch schon auf die Fahne geschrieben, aber erst durch die Mutterschaft habe ich das Bedürfnis gehabt, auch dazu zu schreiben, was zu tun einfach. Und das habe ich glaube, dann auch im Zuge meiner Schwangerschaft mit meiner Tochter, die jetzt gerade 10 geworden ist, habe ich dann damals den Blog Little Paper Plane angefangen. Und ja, und der Rest ist dann so dahin gepurzelt, sage ich mal.
Ja, ziemlich erfolgreich dahin gepurzelt, weil zum Thema Mutterschaft möchte ich euch Hörerinnen auch das Buch Mutterinstinkt empfehlen. Das ist ja auch, finde ich, so augenöffnend, und ich empfehle es auch jeder werdenden Mama bei mir im Umkreis, das mal zu lesen, weil es da halt diesen Mythos von die Mama kann sich besser um das Kind kümmern maximal auflöst, und ich finde, in der Paarbeziehung dann was aufmacht auch, um die eigenen, weiß ich nicht, Rollenklischees, die man so hat, zu hinterfragen. Also ja, kann ich mal.
Weil halt doch unsere Welt, wie gesagt, sehr patriarchal geprägt ist. Und das merkt man eben eigentlich an eben ganz vielen Stellen. Deshalb auch in Daily Feminist habe ich eben so 15 Sphären unterteilt, weil damit man halt irgendwie alles abdeckt. Und eben auch unter der Elternschaft merkt man eben, wie viel patriarchal geprägt ist. Unter anderem eben auch diese Definition von Mutterschaft mit der Erklärung und dann zu sagen, dass es sowas wie einen Mutterinstinkt gibt, den es aber, also der wirklich biologisch nicht haltbar ist. Und lustigerweise ich hatte jetzt einen Call mit dem Duden und die haben jetzt auch die Definition von Mutterinstinkt geändert. Und das fand ich sehr
Nein.
schön, ja, weil wir haben in
Oh.
unserem Buch noch geschrieben, was drinnen steht.
Ja.
Wir haben das jetzt im Mai geändert.
Okay, Applaus an der Stelle. Ist richtig geil. Wenn
Ja.
so alteingesessene Institutionen, ich meine, ich glaube, sie
Ja.
sind eh einiges, aber das ist cool.
Ja. Das war schön. Schön zu hören. Und ja, das tut sich auch wirklich was. Zum Glück. Aber halt Baby Steps.
Ja, Baby Steps. Das wäre also, genau, mir ist nämlich eingefallen, ich würde dich gerne fragen oder würde gerne deine Meinung dazu hören, weil ich bin mir sicher, du hast eine dazu. Diese, ich sage mal, politischen Vorstöße aus der einen oder anderen Richtung gerade, so Familienministerin, die auch um Kinder kriegen und so weiter, spricht oder also, wir sitzen hier als zwei sehr unterschiedliche Frauen gegenüber, weil ich habe keine Kinder und habe mich dazu entschieden, keine Kinder zu haben. Du bist dreifache Mama. Was sagst du als dreifache Mama zu einer Familienministerin, die sagt, kriegt's mehr Kinder, scheißt sich nicht so, also das ist jetzt O-Ton, ja, aber so kommt's halt rüber im Grunde.
Ja, ich finde es heuchlerisch in erster Linie. Und also Österreich ist ja nicht das erste Land, das das macht. Das machen ja sehr viele Länder. Ich bin ja gebürtige Italienerin und ich habe mir damals schon, ich glaube, da war vor 8 oder so Jahren, hat auch Italien so den Fertility Day ausgerufen.
Oh, wow.
In Frankreich haben ja auch junge Leute, vermehrt Frauen natürlich, irgendwie so Briefe nach Hause bekommen, dass sie sich ja schön vermehren sollen. Also die Idee dahinter, die Bevölkerung anzuregen, Kinder zu kriegen, ist natürlich absurd, wenn man dann die Rahmenbedingungen für Care-Arbeit nicht ändert. Wenn
Ja.
Kinderbetreuung teuer und prekär ist, wenn man einfach, ja, wenn man die Rahmenbedingungen, wie gesagt, nicht schafft. Ich meine, in Wien, ich lebe in Wien, da haben wir eine flächendeckende, gute Kinderbetreuung, sage ich mal. Aber jetzt in ländlichen Gebieten, wenn ich jetzt an meine Freundinnen in Niederösterreich denke, die halt um 12 ist halt der Kindergarten zu. Wie stellt man sich das vor, wenn man einerseits Teilzeitarbeiten ja absolut, wie sagt man, angeschwärzt wird und gleichzeitig aber man Kinder kriegen soll. Also es macht einfach keinen Sinn. Und wer muss das halt wieder austragen? Und wer ist der Sündenbock für all diese Probleme? Es sind halt wieder mal die Frauen.
Ja, ich finde auch, das ist so blauäugig und gerade wenn man rausgeht aus der Stadt und ja meine Freundinnen anschaue, die am Land Kinder haben, die sind halt sowas was auf sich gestellt. Das sind alles Akademikerinnen, die eigentlich sagen, ich will mehr und ich will mehr als nur Mama sein, aber es geht sie halt nicht aus. Und ja,
Das ist
wie.
absolut traurig eigentlich,
Es
ja.
ist super traurig. Es gibt da ja gefühlt Hunderte, also du hast ja 199 konkrete Handlungstipps bei dir im Buch stehen, deswegen hier nochmal auch wirklich den Appell reinzuschauen und nicht nur die Elternschaft oder das Familienleben zu betrachten, sondern es geht halt auch in Richtung Gesundheit beispielsweise oder öffentliches Leben. Auch da gibt es ganz viele Sachen, die man dann einfach nicht mehr übersehen kann. Also mir geht es schon so manchmal schlimm damit, wenn ich bemerke, wo es so, also wo die Waagschale so ganz stark in eine Richtung schlägt oder hängt, dass das mich so wütend macht und du weißt ja noch viel mehr als ich, wie gehst du mit dem um? Du kannst ja ganz viele Sachen nicht mehr übersehen, oder?
Ja, absolut. Ja. Lol. Aber ich glaube halt, es braucht, ich rede ziemlich oft darüber auch, weil ich werde das ziemlich oft gefragt und ich finde halt, ich habe halt mir so einen Humor-Coping-Mechanismus, glaube ich, geschafft. Ich finde auch Wut nicht schlimm. Ich finde Wut absolut angebracht, weil es notwendig ist. Also es ist einfach ein absolut legitimes Gefühl. Andererseits, natürlich kann man jetzt nicht die ganze Zeit nur wütend sein, also können schon, tut uns vielleicht nicht so gut, aber wie gesagt, wir dürfen auch mal drüber lachen, den Kopf schütteln und ja, und ich habe gerade gestern oder vorgestern auf Insta gepostet, meine Oma hat immer gesagt, nicht ärgern, nur wundern. Ich finde, man darf sich ärgern, aber man darf sich auch sehr oft wundern, einfach nur.
Das ist, ich habe nämlich letztens mit einer Kollegin aus dem Coworking Space darüber diskutiert, die nämlich eine Sichtweise hat, die mir zum Nachdenken gebracht hat, weil sie sagt, wütend sein, ja, aber bringt uns nicht weiter.
Finde
Und
ich
da haben
schon.
wir gedacht, ja, da haben wir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Sie hat natürlich einen Punkt, weil sie meint, dass Wut per se ja schon auch die Kluft vergrößern kann. Also dieses wütend sein zeigt dann natürlich auch, wo stehe ich, wo stehst du, wo ist die Ungerechtigkeit, weil das ist ja, finde ich, das Gute an der Wut. Und ich merke aber auch, dass ich habe im März, weil ja Panikattacken dann um die Ecke gebogen sind und ich glaube, es ist hormonell bedingt, wurscht, herausnehmen müssen aus der Wut, weil ich gemerkt habe, das halte ich nicht mehr aus.
Ja.
Wie machst du das? Also wo, weil du kriegst ja ganz viel Scheißkommentare, wenn ich das so sagen
Ja,
darf.
ja,
Vor
ja.
allem, wenn du in so Bubbles dann landest mit deinen Videos. Wie gehst du damit um? Also ich denke mal so, wenn ich schon einen schlechten Kommentar auf irgendein Reel kriege, das beschäftigt mich Tage
Ja,
teilweise. Wie
ja.
machst du das?
Also ganz kurz nochmal zurück zu der Kluft. Ich finde,
Ja.
dass Wut die Kluft nicht vergrößert. Wut entsteht ja da, wo wir merken, dass eine Kluft da ist. Also die Wut macht die Kluft nicht größer. Die Kluft ist ja schon da. Ja? Also es ist ja nur eine Reaktion auf diese Kluft. Ja? Und dass wir dann auch als, sage ich jetzt mal ganz platt, als Frauen dann nicht nicht immer diese Harmonie weiter wahren wollen, finde ich auch wichtig. Ja, weil das müssen wir nicht, weil diese Kluft entsteht ja nicht, diese Kluft entsteht ja nicht, weil wir zu wenig schlichten, sondern weil diese Ungerechtigkeiten einfach da sind. Und zu der ganzen Kommentargeschichte, das ist, ich meine, auf der einen Seite kann ich jetzt sagen, okay, es prallt teilweise jetzt schon an mir ab, nachdem das einfach jetzt schon seit vielen Jahren sehr konstant ist. Ich lese einfach ganz viel gar nicht mehr. Ja? Also ich kriege so viele Kommentare rein, dass ich jetzt nicht nachschaue. Es passiert mir dann immer wieder, dass sie dann einige angezeigt kriegt und dann schaue ich mir das schon an und ich blockiere einfach die Männer, das sind ja meistens Männer, die sowas schreiben, weil ich mir denke, so, boah, das ist mir echt meine Zeit, meine Energie zu schade. Das sind meistens wirklich, also einfach arme Leute, muss man halt ganz ehrlich sagen. Natürlich sind sie laut und penetrant, aber in Wahrheit sind sie wirklich arme Leute, wenn die, also auch diese fehlende Reflexion oder dieses Fehlen von analytischem Denken ist ja eigentlich wirklich arm, ja? Und trotzdem halt auf die eigene Meinung beharren oder auf die eigene Sichtweise. Ja, ich finde es spannend, also aus soziologischer Sicht ist es natürlich sehr spannend und gleichzeitig, ja, natürlich gibt es dann irgendwelche, also ein paar, die nahe gehen jetzt ein paar Mal, wenn ihr dann richtige Drohungen gekriegt habt, dann denke ich mir, es ist
Wow.
einfach ungut, weil es halt das eigene Sicherheitsgefühl, also man hat es halt dann immer und man ist ja in Österreich verpflichtet, ja, die eigene Adresse oder das Impressum
Ja.
freizugeben. Ich habe jetzt nicht meine Adresse eingegeben, aber trotzdem,
Ja.
also die Arbeitsadresse, aber das musst du offenlegen und gleichzeitig bist du aber nicht geschützt in
Ja.
Österreich vor solchen Männern in Wahrheit, ja?
Ja. Männern, das ist richtig. Ich meine, Frauen sind auch manchmal, wo du dir denkst, wie geht sie das aus? Also warum
Ja.
sind wir nicht solidarisch
Ja.
oder zumindest offen für eine andere Perspektive? Aber Männer sind da echt im digitalen Raum,
Ja.
finde ich, das ist eine ganz andere Nummer. Und da habe ich dann manchmal schon das Gefühl, wenn man sich zu viel auf Social Media herumtreibt, verliert man den Glauben daran, dass sich was verändert. Aber ich finde es schön, dass du das mit
Ja.
dem Duden aufgezeigt hast, mit dem Beispiel, es tut sich halt schon was. Ist das auch das, ist
Ja.
das dein overall Gefühl gerade, dass du sagst, ja, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung, oder hast du das Gefühl, es geht gerade stark zurück?
Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber dass es, wenn Sachen so traditioneller werden, ja, jetzt, wenn ich jetzt an die Tradwives denke oder jetzt auch
Ja.
an konservative Strömungen in der Politik und so weiter, dass es halt dann schon irgendwie immer ein Anzeichen ist, dass das Patriarchat jetzt wirklich ganz fest sich irgendwie reinkrallt, ja, dass es so das letzte Aufbäumen ist, weil ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen sich bewusster mit feministischen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, ein viel, viel größeres Bewusstsein ist eben da. Und dementsprechend sind halt auch die anderen Strömungen, jetzt Manosphäre und so weiter, viel lauter, ja, weil die müssen halt
Ja.
dagegen arbeiten. Aber die sind halt lauter. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen eine Frage, wer am lautesten eben brüllt und schreit. Und ich glaube, langfristig gesehen, wird sich schon was ändern, und zwar ins Positive.
Du meinst, der Stein ist ins Rollen gebracht, quasi.
Genau, ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Also daran
Mag
denke ich.
magst du kurz nur Manosphäre erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder, die zuhört, den Begriff schon mal gehört hat.
Also Manosphäre ist im Grunde der digitale Raum, in dem sehr konservative männliche Influencer, sage ich jetzt mal, weil das sind ja wirklich Influencer, vor allem sehr, sehr junge Leute indoktrinieren. Und das Spannende ist halt wirklich, dass es auch Studien gibt, dass so Manosphere-Inhalte, wo es wirklich darum geht, dass all das, was männlich ist, ist gut, all das, was schon als weiblich verstanden wird, sprich Schwäche, Emotionen hin und her, wirklich abgewertet wird. Und dass solche Inhalte Jugendlichen, also jungen Männern, also Jungs eigentlich, ab 16, innerhalb von 90 Sekunden ausgespielt wird, wenn sie sich neu auf TikTok und Co. anmelden oder YouTube Shorts. Und das ist halt spannend, weil genau diese Zielgruppe wird da wie sagt man, anvisiert, genau diese ganz jungen Jungs. Ich glaube tatsächlich, dass die schon ein bisschen konservativer sind als die vor 10 Jahren, aber gleichzeitig sind die Frauen viel aufgeklärter und die Mädchen viel aufgeklärter. Und ich glaube, ja, dass die müssen halt irgendwo auch zusammenkommen. Irgendwo. Oder eben nicht. Und dann
Ja,
haben
oder
wir
eben
halt,
nicht.
oder eben nicht.
Ja.
Und dann ist es auch gut.
Es ist auch fein, ja.
Ja.
Das ist für mich auch eine spannende Beobachtung, weil, also was so junge Männer betrifft, mein Bonussohn ist jetzt 13 und er hat Gott sei Dank noch kein Social Media und langt es auch nicht. Gott sei Dank, also ich bin so happy drüber, mal
Ja.
schauen, wie lange es noch gut geht. Aber da merke ich auch, glaube ich, im Vergleich zu manchen Schulkollegen von ihm, tut ihm das schon auch gut, dass er kein
Ja.
Social Media hat, weil er auch, also weil er, ja, weiß ich nicht, ein bisschen aufgeklärter wirkt oder einfach menschlich noch. Also so auf Augenhöhe mit Wurst, ob Mädel oder Bub. Ja, er findet seine Freunde interessanter und cooler. Es ist eh okay, das wird sich auch noch ändern. Aber ich finde es deswegen cool, dass er da unaufgeregt den Mädels gegenüber ist, weil ich, also das ist für mich schon ein bisschen ein Anteil von Ally sein. Ich mache ihn schon aufmerksam auf manche Sachen, wenn er dann, weiß ich nicht, ein bisschen abwertend von den Mädels in seiner Klasse spricht, dann frage ich ihn, warum und wie kommt er da drauf und ob er nicht glaubt, dass das vielleicht jetzt eher so Schubladendenken ist und das, über das denkt er dann schon nach. Was hast denn du, also findest du auch, dass es dass es die Männer für Veränderungen braucht? Also, weißt du, dass die Mehrheit der Männer mitzieht, damit sich in der Gesellschaft, in der Gleichberechtigung was tut? Weil das wird ja oft gesagt, dieses Ally sein und aufstehen als Mann und was dazu sagen, wenn jetzt wieder ein Femizid passiert und nicht nur schweigen und so. Wie siehst du das?
Also ja, absolut. Finde ich absolut wichtig, vor allem aus der Perspektive heraus, die einfach jetzt absurd klingt, wenn ich es jetzt laut ausspreche, aber einfach Tatsache ist, dass Männern viel eher zugehört wird als Frauen. Ja, das ist einfach statistisch belegbar, dass das so ist. Wir haben einfach diesen Authority Gap. Wenn Männer etwas sagen, bekommt es gleich eine andere Wertung. Einerseits. Andererseits aber ist es nicht, und da bin ich echt stur, es ist nicht die Aufgabe von uns Frauen, Männern jetzt an die Hand zu nehmen und ihnen sagen, wie sie halt gute Menschen sind. Ja, weil das ist jetzt, ja, die können sich informieren, die können Bücher kaufen, das machen wir ja auch, die können sich reinfühlen, die können versuchen, eben die Welt einfach durch den Female Gaze mal zu schauen, wie wir auch gelernt haben, die Welt durch den Male Gaze zu betrachten. Und wenn sie das bewusst machen und wenn sie sich da einfach anstrengen, dann ist es wichtig und richtig, aber es ist nicht unsere Aufgabe als Feministinnen, als Frauen, das anzuerziehen. Ja? Also unseren Kindern natürlich, ja, aber nicht erwachsenen Männern, die Zugang zum Internet oder einer Bücherei haben.
Alles klar, ich finde deine sture Haltung ziemlich gut. Ich glaube, der
Ja.
schließe ich mich an. Aber weil du Male Gaze angesprochen hast, ich habe heute ein Thema mitgenommen, das ich auch noch gerne besprechen würde, weil mich deine Perspektive dazu interessiert. Die Schönheitsideale, die sind ja jetzt gerade ein bisschen wieder, ich meine, wenn wir ehrlich sein, war es ja nie wirklich trendy, eine normale, unter Anführungszeichen, Frau zu sein mit einem normalen Körper, der halt altert und, weiß ich nicht, vielleicht auch weicher wird oder sich verändert aufgrund von Hormonlagen etc. pp. Also da kämpfen ganz viele Frauen damit. Aber es wird einem schon, also man hat das Gefühl, dass dieser Heroin-Chic, wie wir es als Millennials alle noch kennen, zurückkommt. Und weil du eben Male Gaze angesprochen hast, was, also ich bin da schon ein bisschen nervös, wenn ich mir das so anschaue, was da gerade zu sehen ist und passiert und wieder wie Körper, ich meine, Körper wurden immer kommentiert, aber in welche Richtung das geht, bist, also macht dir das auch nervös? Wie siehst du das?
Ich finde, also ja, nein, nervös ist immer so, es ist halt wieder spannend zu beobachten, wie Dinge funktionieren, ja, wie Trends funktionieren. Wir hatten, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, haben wir in den 60er Jahren den Twiggy. Die Twiggy war ja so ein Model, die war sehr, sehr dünn und schon fast, ich sage jetzt mal ganz bewusst provokativ, knabenhaft, ja, die hatte keine Taille und nichts. Die war modern, ja. In den 20er waren auch eher so ganz dünne Körper modern. Und es gab dann immer wieder den Gegenaufschwung, ja. Es gab dann in den 40ern eine Marilyn Monroe. Es gab dann in den 80er waren auch wieder fitte, aber eher normalere Körper. Und dann in den 2000, sage ich jetzt mal, 14ern war Kim Kardashian mit ihren Kurven ja auch wieder modern. Also es gibt immer ein Auf und Ab, ja. Eine Regulation des weiblichen Körpers, sage ich jetzt mal. Und das, was wir jetzt haben, dieses nicht mehr Heroin, sondern eher Ozempic-Schick, sage ich immer dazu, ist halt natürlich wieder ein Zurück zu den Jahren, die uns halt auch krass geprägt haben als Millennials. Ja? Weil wir sind, oder ich bin ja damit aufgewachsen, dass eine Britney Spears zu dick war. Ja? Und das wurde ja auch dann ganz anders, also so kommuniziert. Was ich jetzt halt schon finde, ist, dass diese ganze Boulevardkultur, die damals bei uns oder bei mir so penetrant war, dass es die nicht mehr gibt. Ja, also es gibt jetzt natürlich Social Media und Skinny Talk und so weiter, aber es gibt jetzt nicht mehr dieses, es ist nicht mehr erlaubt, Frauenkörper so arg zu bewerten von Seiten jetzt, der Medien, wie es früher okay war, ja. Ich habe jetzt lustigerweise vor ein paar Wochen eine Shorts bestellt. Und die war halt vintage, also richtig vintage. Ich glaube, die war so, weiß nicht, 2005 rum. Und habe ein S bestellt. Also es war eine Größe S, 2005er Jahrgang. Und ich hab sie gekriegt und ich bin nicht reinkommen, ja. Und dann habe ich sie meiner 10-jährigen Tochter gegeben und der passt sie gut. Also
Ach
es ist,
ja, ach Gott.
also das, was damals ein S war, ist halt jetzt, sage jetzt mal, ein M. Ja, also es tut sie, es ist halt, aber natürlich, der Frauenkörper wird immer reguliert werden weiterhin. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unseren Freundinnen, in der eigenen Familie, den Kindern, Freundeskreis und so weiter und so fort einfach auch diesen Druck wegnehmen. Und auch jetzt zum Beispiel, ich finde es auch mega mikrofeministisch, wenn man, ich habe das früher immer gehabt, dass von Verwandten irgendwie die Aussage kommt, jetzt hast du aber zu abgenommen, das schaut jetzt gut aus, und denkt man so, wieso? Wieso? Keine Ahnung. Also auch ein bisschen dagegen halten und aufzeigen, dass es nicht in Ordnung ist, Frauenkörper zu kommentieren, ja.
Ja, ist es definitiv nicht. Also der Körper von anderen geht uns schlicht und ergreifend nichts
Ja.
an. Ja, voll. Außer wir sitzen in der Arztpraxis. Es ist ein harter Cut, aber ich habe
Naja,
nämlich.
eigentlich nicht.
Ja, ich habe nämlich eine Frage mitgebracht, die ich dir gerne stellen würde, weil mir wurde es letztens in einem Podcast gestellt und das ist ja auch, die Antwort kann nur eine große sein im Grunde. Also die Frage war, warum werden Frauen im Ärztinnenzimmer immer noch so oft anders behandelt als Männer? Und da würde mich interessieren, was deine Antwort darauf ist.
Na, es gibt halt viele Gründe. Ich sage jetzt mal, zuerst einmal allein von der Ausbildung her ist die medizinische Ausbildung nach wie vor eher an einem männlich weißen Standardkörper orientiert, also nach wie vor. Und wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die Ärztinnen sind, dann bestätigt sich das
Ja.
immer wieder. Also es ist in Lehrbüchern, die immer noch in der Medizin oder im Medizinstudium verwendet werden, wird der weibliche Körper als eben als Ausnahme vielleicht ab und zu mal herangezogen. Aber es ist jetzt nicht Standard, dass es zwei oder dass man eben also der Männerkörper ist einfach Standard in der Medizin. So, genau, das ist schon mal das Erste. Und zweitens ist es halt auch, dass wir kulturell gelernt haben, dass Frauen eben emotionaler sind und weinerlicher und was weiß ich. Das heißt, weiblicher Schmerz wird nicht so ernst genommen wie männlicher Schmerz. Und das ist eine Tatsache, die lässt sich auch empirisch gut belegen. Ich glaube, noch schwieriger haben es Frauen of Color, also
Ja.
deren Schmerz wird ja noch weniger wichtig eingestuft. Und wenn wir uns das anschauen, also dass einerseits eben der männliche Körper der Standard ist, dass andererseits Frauen als weinerliche Geschlecht, was ja absurd ist, weil kommen, wir bluten einmal im Monat, wir pressen Kinder auf die Welt, also es ist dann schon egal. Auf alle Fälle, wenn wir uns die Sachen anschauen, dann macht es auch Sinn, dass die Person, die uns in der Arztpraxis gegenüber sitzt, nicht frei davon ist. Ja,
Ja.
also sie ist dezidiert frei davon und kommuniziert das auch und beschäftigt sich auch damit. Ich finde es immer so spannend. Eine Freundin von mir war jetzt also die ist Ärztin und die war bei einer Fortbildung zum Thema Wechseljahre, Menopause und Hormonersatztherapie. Und sie meinte, also es waren nur Frauen da, die da drin gesessen sind. Die ganzen Ärztinnen waren Frauen. Und es gibt viele Gynäkologen, ja. Also es ist
Ja.
nicht so, dass es keine Gynäkologen gibt. Aber da saßen nur Frauen drinnen und das fand sie sehr bezeichnend.
Ja.
Also ja, deshalb, wir müssen auch Medizin feministisch denken. Wir müssen eigentlich alles feministisch denken, wenn wir uns ehrlich sind.
Ja, es ist, also ich habe nämlich auch, das ist jetzt sicher schon ein Jahr wieder aus, mit einer Medizinstudentin in der Praxis von einer Allgemeinmedizinerin kurz geplaudert, weil sie gelesen hat, was ich halt beruflich mache, und sie sagt, oh, urcool. Und ich frage sie dann, was sie über den weiblichen Körper oder den Zyklus lernt gerade. Und sie meint so, naja, nix. Und ich denke mir so, wie? Also ist es so schwierig? Ich kenne mich nicht aus, deswegen tue ich mir schwer beim quasi Ankreiden. Aber ist es dann bitte so schwierig, medizinische Unterlagen oder Bücher, Lehrbücher zu verändern? Das kann doch, also da müssen ja somit immer noch so viele Leute an entscheidenden Positionen sitzen, denen das völlig wurscht ist. Aber wie gibt es denn das 2026 in, ich sage mal, Mittelwesteuropa? Kann es doch
Also,
nicht.
ich glaube, dass man dann noch einen Schritt zurückgehen muss. Man kann natürlich die Bücher verändern, aber dazu braucht es Studien. Und die Studien gibt es nicht. Es gibt nicht ausreichend Studien, die eben zum Beispiel den Einfluss auf den weiblichen Zyklus auf dieses und jenes festlegen. Weil, ja, dieses Wissen müssen wir uns irgendwo selber aneignen, was absurd
Ja,
ist, ja.
ja. Ich finde es ja oftmals als, es ist nicht nur ein mikrofeministischer, sondern ein heftig feministischer Akt, wenn ich in eine Arztpraxis gehe und ihnen erklären, also versuche zu erklären, dass meine Symptome zyklusbedingt sind. Da wirst du angeschaut, wie als hättest du eine, weiß ich nicht, unfassbar seltene Krankheit, wo ich mir denke, Freunde und Freundinnen, es ist leider Gottes auch bei Frauen manchmal so, wenn ihr das schon beobachtet und euch sage, wäre es halt zumindest cool, wenn ihr zugibt, ihr kennt sich nicht aus und mich vielleicht irgendwo hin verweist. Aber da haben wir, glaube ich, ein ganz großes Problem. Aber, ich hatte auch super Glück damals, eben akut bei der Panikattacke, bin ich zu einer jungen Ärztin gekommen, die war sicher jünger als ich, ich schätze Anfang 30. Und die hat sich richtig gut ausgekannt. Und da, also, ich habe sie dann nicht gefragt, aber ich gehe davon aus persönlichem Interesse, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist halt aber auch, da tue ich mir dann so schwer mit der Kritik halt auch, weil halt Ärztinnen das dann oftmals natürlich auf freiwilliger Basis machen müssen, sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist halt dann schon auch schwierig, glaube ich, bin keine Ärztin, aber in der täglichen Umsetzung eine große Herausforderung.
Ja, also das Wissen, dazu müssen sich die Ärztinnen meistens selbst aneignen, weil eben das nicht Standard in den Vorlesungen durchgeführt wird. Ja. Ich meine, selbst die richtige Benennung des weiblichen Körpers ist ja noch nicht in den
Ja,
Anatomiebüchern.
ja. Da auch vielleicht gleich der Hinweis an alle, wenn ihr bis nächsten Mal bei Gynäkologe oder in sitzt, dann sagt es nicht Schamlippen, sondern Vulvalippen und so Sachen, benennt die Dinge anders und richtig und
Ja, und was mir immer wichtig ist, dass wir nicht von einem Vaginaleingang
ja.
sprechen, weil es ist aus der Sicht der Frau ein Ausgang.
Ja, ist ein guter Punkt, das
Ja.
stimmt. Hast du sonst, wenn wir jetzt so zum Abschluss der Folge kommen, was sind jetzt so zwei, drei, vier Tipps für jetzt ganz konkret vielleicht den heutigen Tag, wo ich diese Podcast-Folge höre, aus mikrofeministischer Sicht, wo ich mal hinschauen könnte oder was ich mal machen könnte, so Alltagssituationen? Fällt dir da spontan irgendwas ein?
Wenn wir schon beim Zyklus sind, finde ich es unfassbar wichtig, dass wir als Frauen uns damit auseinandersetzen und das auch kommunizieren. Ja? Also ich sage, wenn ich meine Periode habe, dann rede ich darüber, weil ich finde, dass das absolut entstigmatisiert werden soll, dass es einfach etwas ist, was normal sein muss, weil einfach die Hälfte der Bevölkerung da durchgeht. Und ich finde eben, dass diese ganze Scham betreffend eben Zyklus, Periode, auch Wechseljahre und so weiter, dass das einfach weg muss. Also eben diese Scham, die uns einfach ja nur in Wahrheit still und
Viel
brav
macht.
und ja, genau. Das ist so mein Tipp. Und ansonsten einfach wirklich, was mir auch wichtig ist, wo ich das Buch geschrieben habe, ist es auch, dass man Dinge oftmals nur verstehen darf. Ja. Man muss dann auch gar nichts machen, aber dass man manchmal einfach mit einem Blick durch die Welt geht und sich dann auch überlegt, würde das einem Mann auch passieren? Oder würde ein Mann genauso reagieren, oftmals? Ja. Und wenn die Antwort nein ist oder sich ungut anfühlt, dann nochmal genauer hinschauen.
Da gibt es eh unfassbar viele Situationen. Ich denke mir das so oft auch in der U-Bahn oder am
Ja.
Bahnsteig. Es gibt, also mit was für einer Selbstverständlichkeit manche Männer Raum einnehmen, ist eigentlich absurd.
Ja, oder auf den
Und
Boden spucken.
ja.
Das finde ich immer sehr bezeichnend. Ja.
Also dieses ein bisschen so wie, weiß ich nicht, Hunde, die markieren, fühlt sich das manchmal an. Das ist
Genau.
furchtbar. Und gleichzeitig dann aber, weiß ich nicht, und das hast auch du mich aufmerksam gemacht und seither bin ich da ganz anders und gar viel sensibler in der U-Bahn, wenn Kinder schreien oder so. Das ist ja, da ist ja, also da fühle ich so mit jeder Mama, bei jedem Blick, den sie kassiert, wo ich denke, ja, mein Gott, das ist ein Kind. Also lasst es halt, ja, wenn
Ja.
irgendein Idiot da rumschreit, dann traut sich keiner was sagen und.
Genau, ja. Ja, meistens böbelnde Männer, die lassen man in Ruhe und Kinder werden aber gemaßregelt,
Ja,
wenn
und
sie
die Mutter,
Emotionen zeigen.
ja genau, und die Mutter in eine Ecke gestellt, wo man sich denkt, Herr, jetzt will die Gesellschaft mehr Kinder und dann lässt es aber nicht zu.
Eben,
Wie soll
eben.
das, also wie soll sich das ausgehen?
Ja, das geht Ihnen zusammen. Na.
Na. Wie so viele andere Dinge auch. Wie gesagt, wenn man sie einmal sieht, kann man sie nicht mehr übersehen. Und ich finde da noch zum Abschluss nochmal der Hinweis auf dein Buch. Bitte, bitte kauft es euch oder schenkt es weiter. Ist ein perfektes Geschenk. Von mir ist auch so eine Coffee Table oder Klolektüre, weil da vielleicht auch einmal der Partner draufgreift und reinschaut. Da habe ich ja schon ganz viel gehört von Diskussionen in der Partnerschaft, wo dann die Männer ein bisschen uneinsichtig noch waren und sie das
Spannend, ja.
ja, gar nicht einsehen oder checken, in welcher privilegierten Situation sie sich hier auf dieser Erde, also zumindest in unseren Breitengraden, was heißt na, auf unserer Erde, Punkt,
Ja.
bewegen. Das ist auch mal noch oftmals schwierig, finde ich, auszuhalten. Ich habe ein paar Freundinnen, die auch in der Partnerschaft gerade strugglen, weil die Entwicklung von den Partnern nicht so schnell geht wie die von einem selbst. Das ist, glaube ich, auch nochmal hart,
Ja,
hier
das ist
geduldig zu
ja
bleiben.
absolut,
Ja.
absolut. Aber ja, es ist wie gesagt, wenn eine Entwicklung da ist, dann sollte man eigentlich die Entwicklung nicht aufhalten.
Richtig. Also wir nehmen mit, der Stein ist ins Rollen gekommen und jede von uns kann auch im Alltag ein paar Dinge tun oder zumindest einfach nur mal, wie du sagst, verstehen lernen und sehen lernen, dann ist schon mal viel getan. Und ja, wir Frauen dürfen solidarisch nebeneinander stehen und uns nicht irgendwie in eine Ecke sperren oder ja, die eine sein, sondern das gemeinsame Sein. Und
Absolut. Absolut.
hey Evelyn, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich habe also Stunden mit dir quatschen, aber wir freuen uns auf dein nächstes Buch, weil da ist, glaube ich,
Ja.
eins im Stehen, richtig?
Ja, das kommt im Frühjahr raus, nächstes Jahr im
Sehr cool,
Frühjahr. Ja.
ausgezeichnet. Das, somit könnt ihr bis dahin das eine Buch hier auswendig lernen, das ich in den Händen halte. Und im Frühjahr nehmen wir uns das nächste zur Hand.
Ja, ich glaube, das wird eine tolle Ergänzung.
Sehr schön, ich freue mich sehr darauf. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke, Sandra, für die Einladung.
Sehr
Tschüss.
gerne. Tschüss, schönen Tag und danke euch fürs Zuhören.